jetzt denkt, in so einem Anfahrtsweg, wo man vielleicht nicht so oft hört, wo ich aber glaube, ist ganz wichtig. Und zwar die Beschneidung. Was wir heute machen, ist, wir schauen zuerst, was ist eigentlich die Beschneidung gewesen oder ist immer noch für die Juden. Was hat es zu tun mit der Taufe und was bedeutet es dafür, wie wir heute die Taufe können verstehen? Also was ist Beschneidung, was hat es zu tun mit der Taufe, wie können wir die Taufe anhand von dem heute verstehen? Wir fangen mit der Beschneidung. Wir haben vorhin in der Lesung schon gehört, wenn und warum die Beschneidung da ist. Ich möchte das noch ein bisschen genauer erklären. Es ist so, Gott hat vor vielen, vielen Jahren einen Bund geschlossen mit einer Person, mit dem Abraham. Gott hat einen Bund geschlossen mit dem Abraham und so der wesentliche Inhalt von diesem Bund waren Verheißungen. Also was Gott gemacht hat, ist, er hat sich eine bestimmte Person ausgewählt, der Abraham, und hat dem Versprechen gegeben, Verheißungen. Er hat gesagt, ich werde das und das und das und das für dich machen und für deine Nachkommen. Also es ist eine Verheißung. Eine Verheißung, das ist eigentlich nichts anderes als ein Versprechen, was Gott wird machen. Eine Verheißung, die erfüllt sich irgendwann, aber für Abraham ist es eine Verheißung gewesen. Ich habe leider nicht Zeit, um genauer darauf einzugehen, was für Verheißungen das alles gewesen sind, aber noch mal ganz grundsätzlich, Gott hat dem Abraham Verheißungen gegeben. Und dann, nachdem er die Verheißungen quasi am Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat, kommt die Sache mit der Beschneidung. Und wir lesen nochmal so einen Ausschnitt von dem Text, den wir schon gehört haben. Jetzt hat Gott dem Abraham die Verheißungen gegeben und jetzt sagt er, das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn ich das lese, dann habe ich ganz viele Fragezeichen, was das soll. Zum Beispiel, jetzt sagt Gott hier, das aber ist mein Bund. Die Beschneidung. Gott scheint irgendwie den Bund schon fast gleichzusetzen mit der Beschneidung. Vorher hat es geheißen, mein Bund, das sind die Verheißungen, das ist das Versprechen, das ich dir gebe. Und jetzt sagt Gott, aber mein Bund ist auch die Beschneidung. Okay? Interessant. Und nachher auch ganz komisch und fast ein bisschen stören an dem tut es mir, wie wichtig jetzt Gott die Beschneidung ist. Es scheint Gott nicht so wichtig zu sein, wie die Nachkommen von Abraham leben, sondern wichtiger ist, ob sie beschnitten sind oder nicht. Wenn sie beschnitten sind, dann gehören sie zu ihm, gehören sie zu seinem Volk, gehören sie zu den Trägern von Verheißung und wenn nicht, dann nicht. Als ob die Beschneidung wichtiger wäre, als zum Beispiel, ob die Nachkommen von Abraham an Gott werden glauben oder so. Aber nein, Gott sagt, die Beschneidung, auf das kommt es drauf an. Ja, und jetzt, wenn wir so still lesen, dann haben wir wie so zwei Optionen. Die eine ist, wir können sagen, okay, das ist halt im Alten Testament ein bisschen komisch, verstehe ich nicht, interessiert mich nicht, ich gehe weiter zu dem, was ich verstehe. Oder wir können mal probieren, nachvollziehen, wieso jetzt Gott das so sieht. Wieso die Beschneidung für Gott so unglaublich wichtig zu sein scheint. Und es gibt eine Möglichkeit, den Text zu verstehen, der mir extrem hilft. Und zwar, müssen wir uns das Ganze hier ein bisschen bildlich vorstellen. Oder jetzt gibt Gott dem Abraham eine Verheißung oder mehrere Verheißungen. Er gibt ihm Versprechen und jetzt nimmt er also die Verheißung, die er da hat, ich werde das und das und das machen und gibt die Verheißung am Abraham und seinen Nachkommen. Also er nimmt eigentlich die Verheißung und er legt die auf Abraham und seine Nachkommen drauf. So ein bisschen. Die werden nachher zu Träger vor Verheißung, sagen wir dann in der Theologie. Sie sind die Verheißung tragen. Oder sie sind, an denen ist die Verheißung gegeben. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie eine Art Verlobung. Oder? Wenn ich mich verlobe, dann bin ich noch nicht geheiratet mit der Person, aber ich gebe schon mein Versprechen. Und dann ist die Heirat die Erfüllung vor Verlobung. Und so ein bisschen so ist der Bund mit dem Abraham, die Verheißung auch gewesen. Es ist ja eine Art Verlobung gewesen, oder? Gott hat sich eigentlich verlobt mit dem Abraham und seinen Nachkommen. Und der Abraham und seine Nachkommen sind darum die Träger von dieser Verheißung, was Gott wird tun. So, und jetzt nimmt also Gott die Verheißung und legt die auf Abraham drauf. Und der Punkt hier ist, wenn Gott sagt, das aber ist mein Bund, und er meint die Beschneidung, und nachher sagt, so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden, dann setzt Gott eigentlich die Verheißung, den Bund, gleich mit der Beschneidung. Und jetzt ist das etwas, das können wir uns fast nicht vorstellen. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Gott nimmt die Verheißung und jetzt gibt er dieser Verheißung eine physische, sichtbare, spürbare Form. Oder er nimmt die Verheißung und legt sie auf Abraham und seinen Nachkommen drauf. Und es ist aber nicht nur etwas Geistliches im Kopf, in das Versprechen, muss ich mich daran erinnern, sondern er macht die Verheißung physisch, sichtbar. Die Beschneidung ist also quasi die physische Form von dieser Verheißung, die Gott gibt. Und für mich ist das zuerst mal total absurd gewesen, oder? Weil wir haben so die Vorstellung, ja, das Geistliche und das Physische, das ist grundsätzlich getrennt. Für uns ist der Glaube eigentlich immer etwas Innerliches. Wenn ich glaube, dann ist das in der, vielleicht eine Emotion, die ich habe, und sonst in der Vorstellung, die ich habe, eine Überzeugung, die ich habe, aber es ist irgendwie etwas Innerliches. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Sichtbare, das Physische, das ist die Natur, der Stuhl hier, wo ihr drauf hockt, und das ist nicht geistlich, das ist eben natürlich. Und ich glaube aber, das ist eigentlich nicht das Ziel der Sache. Mir persönlich fällt das manchmal schwierig. Wenn mein ganzes Glauben, das ich habe, nur etwas Inneres ist, etwas Innerliches, irgendeine Emotion, dann muss ich in mir selber suchen, habe ich irgendwo das Gefühl oder habe ich irgendwo die Vorstellung oder die Überzeugung vom Glauben, die mir Sicherheit gibt, dass ich jetzt da wirklich glaube oder nicht. Wie schön wäre es doch manchmal, wenn man einfach den Glauben so wie eine Münze hat, dabei hat und im Sack hat und wüsste, ich habe es hier, ich habe es gesehen, ich habe es anlängen. Wunderbar. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind grundsätzlich lieblich. Wir sind liebliche Wesen, wir sind sinnliche Wesen. Wir wünschen uns doch das, dass wir Gott könnten wirklich sehen, wirklich anlängen, wirklich schmücken und nicht, dass es irgendwie nur so etwas Abstraktes ist, etwas irgendwie Innerliches und wirklich Unsichtbares und so. Und was Gott jetzt hier macht, ist darum absolut grossartig. Er nimmt etwas Abstraktes, Unsichtbares, Geistliches, eine Verheißung und jetzt bringt er die Verheißung in eine sichtbare, physische und in diesem Fall auch sehr gut spürbare Form. Und das ist absolut genial. Plötzlich, oder jetzt müsst ihr euch vorstellen, was für eine Sicherheit das an einem Jude geben kann, wenn er weiss, die Verheißung, die mir gegeben ist, das ist nicht einfach etwas, oh, das hat Gott mal versprochen und jetzt muss ich das irgendwie glauben, innerlich, sondern nein, die ist da, ich sehe die an mir, oder die ist sichtbar, die spüre ich. Das ist etwas, was wirklich, wirklich da ist. Und wir verstehen so Stellen wie die immer sehr negativ. Oder man hat das Gefühl, oh nein, wie schlimm. Jetzt muss der Abraham all seine Kinder beschneiden und so weiter und die nachher müssen auch immer alle beschneiden, damit sie Teil sein vom Volk von Gott, können Teil sein von Verheißung. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, was das umgekehrt bedeutet? Es heisst, dass jeder, der beschnitten wird, sich 100% sicher sein kann, dass er auch wirklich Teil von dieser Verheißung ist. Und ich finde das absolut genial. Gott geht auf uns. Gott hat uns ja gemacht als sinnliche, physische, liebliche Wesen und geht auf das ein, indem er etwas Abstraktes, Geistliches, das Wichtigste für die Juden damals und noch heute, die Verheißung physisch und sichtbar macht. Und es ist absolut genial. Und darum, glaube ich, wenn wir das so verstehen, wenn wir die Beschneidung verstehen als die physische, sichtbare Form vom Bund und der Verheißung, dann macht der Text plötzlich Sinn. Und das ist so ein bisschen mein Fazit von dem, oder so ein bisschen meine Definition, die wir jetzt da mal haben. Die Beschneidung ist die physische Form vom Bund und der Verheißung, die Gott den Nachkommen von Abraham gibt. Also die Beschneidung ist die physische Form vor Verheißung und vom Bund, wo Gott Abraham und seinen Nachkommen gibt. Jetzt wollen wir uns das nicht gewöhnt sein, dass das möglich ist. Dass etwas Geistliches, etwas Physisches kann sein, eine physische Form kann haben, schließen wir aus dem vielleicht schnell mal komische Sachen oder kommen jetzt so zu komischen Schluss. Und auf die werde ich kurz eingehen. Wir könnten zum Beispiel das so verstehen, okay, also Nachkommen von Abraham, die müssen sich alle beschneiden, damit sie Teil sein vom Volk von Gott. Und das denkt man, ah, das ist wie eine Werkgerechtigkeit schon fast, oder? Die müssen da etwas machen. Jetzt gibt Gott denen all die Verheißung und es gibt dann aber auch noch einen Auftrag. Das, was ihr müsst machen, ist nicht beschneiden. Wenn wir aber die Beschneidung verstehen, als die physische Form von Verheißung, dann stimmt es überhaupt nicht. Dann ist eigentlich die Beschneidung etwas, was Gott macht. Schließlich ist die Verheißung etwas, was Gott gibt. Und wenn das nur die physische Form ist von dem, was Gott macht, dann ist das schlussendlich auch etwas, was Gott gibt und nicht etwas, was wir machen müssen. Und dann das andere Problem, wo wir vielleicht schon hätten, ja, okay, aber wenn das so eng verknüpft ist mit der Verheißung, die Beschneidung, dann heisst ja das, dass die Beschneidung die Verheißung und den Bund verursacht. Oder dass die Beschneidung das, was ich machen muss, und das verursacht dann, dass ich Teil bin vom Volk von Gott, dass ich Teil habe dieser Verheißungen. Aber auch das stimmt nicht, wenn wir es so verstehen. Oder die Beschneidung ist die physische Form von etwas, was geistlich schon da ist. Gott gibt die Verheißung, er gibt das Versprechen und bringt es dann in die physische Form. Und nicht, wir müssen die physischen Dinge machen, damit dann die Verheißung stattfindet. Oder das ist so, das ist jetzt, ja, für die, die sich auskennen vielleicht mit Philosophie und Wissenschaft, es gibt eine Kausalität, das wäre, es ist die Ursache von etwas. Und dann gibt es etwas, das nennt man Korrelation. Und das ist, es hängt zusammen, ohne dass sich das gegenseitig verursacht. Und das ist hier das Verhältnis. Das ist nicht eine Ursache. Also wenn wir das kurz zusammenfassen, erstens mal, Beschneidung ist nicht das Werk der Menschen, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Nicht das Werk der Menschen, es ist ein Geschenk von Gott. Beschneidung verursacht nicht Verheißung, nein, sie ist die physische Form von Verheißung, die da ist. Und, weil das immer auch noch wichtig ist, sie gilt den Nachkommen von Abraham. Also wer vom Abraham abstammt, dem gilt das Geschenk von Gott, die Beschneidung. So, das ist also wie ein Zwischenfazit zur Beschneidung. Und es ist ganz wichtig zum Verstehen, weil ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was im Neuen Testament passiert und was Jesus sagt, dann müssen wir verstehen, was der Hintergrund ist von dem, was Jesus sagt. Und der Hintergrund von Taufe ist tatsächlich die Beschneidung. Und jetzt schauen wir uns an, wieso dass es so ist. Ich werde das kurz begründen. Es gibt da ganz viele Begründungen. Und ja, ich probiere es möglichst kurz zu halten. Wir werden auch noch anschauen, was jetzt Taufe ist eigentlich. Und wir müssen uns so vorstellen. Wir haben eine Verheißung. Die wird es geben, wie die Verlobung. Und die hat eine physische Form, das ist die Beschneidung. Und jetzt jede Verheißung, weil sie eine Verheißung ist, wird sie irgendwann erfüllt. Oder das ist der ganze Punkt von der Verheißung. Die muss irgendwann erfüllt werden. Und auch die Verheißung, die Gott dem Abraham gibt, die wird irgendwann erfüllt. Und zwar wird sie erfüllt von Jesus, vollumfänglich. Das ist ein komplexes Thema, das man ein bisschen genau noch anschauen müsste. Nehmt euch mal so an, wenn ihr nicht einverstanden seid, kommt sehr gerne auf mich zu. Aber grundsätzlich glaube ich, die Verheißung von Gott, die Gott dem Abraham gibt, die wird vollumfänglich erfüllt von Jesus. Das heisst, wir haben eine Verheißung und eine Erfüllung. Und jetzt, wenn wir von dieser Verheißung eine physische Form haben, dann könnten wir auch von dieser Erfüllung eine physische Form haben. Und das heisst, dass die Beschneidung eine Verheißung ist, die irgendwann erfüllt wird. Also die Beschneidung selber ist eine Verheißung, die irgendwann erfüllt wird. Jetzt, das klingt auch ein bisschen komisch, aber ich möchte sich darstellen anhand von einer Aussage. Und zwar in Deuteronomium 30 gesagt, der steht, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das ist die Ankündigung vor Erfüllung von dieser Verheißung. Oder wir haben eine Verheißung, die hat eine physische Form, wir haben eine Erfüllung und die hat ohne physische Form und das ist die Beschneidung nicht von männlichen Genitalien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist, das ist auch eine spannende Frage, sondern vom Herz. Eine Beschneidung vom Herz, das ist die physische Form von Erfüllung, von Verheißung. Jetzt weiss, dass sie ganz viele Wörter aneinander gereiht. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen nachvollziehen. Also es gibt, ich sage es nochmal, weil es wichtig ist zum Verstehen. Es gibt eine Verheißung und die hat eine physische Form, die Beschneidung. Und dann gibt es die Erfüllung von dieser Verheißung und auch die hat eine physische Form und das ist die Beschneidung vom Herz. Jetzt ist es aber nicht so einfach, das Herz zu beschneiden. Oder auf dem Bild hier, es ist nicht so einfach umsetzbar. Heutzutage geht das vielleicht, oder? Dann brauchst du einen guten Chirurg und dann kann der da dein Herz ein bisschen umschnippeln. Aber das, zur Zeit von Jesus ist das nicht möglich gewesen. Also wie würde jetzt eine Beschneidung vom Herz konkret aussehen? Wie kann das eben eine physische Form von etwas Unsichtbarem sein? Es gibt schon im Alten Testament einen Hinweis darauf, wie das ungefähr könnte aussehen. Und zwar in Hesekiel 36. Dort steht, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jetzt der Text, der nimmt eigentlich das Gleiche auf, wo in Deuteronomium 30 angekündigt wird. Nämlich, es wird eine Veränderung geben vom Herz, die Beschneidung vom Herz, und dann wirst du einen Gott lieben von Herzen, so leben, wie Gott das möchte. Und das ist auch das, was der Hesekiel sagt, irgendwann wird ein neues Herz kommen, es hat sogar ein neues Herz, nicht nur beschnitten, und dann werdet ihr Leute werden, die Gott lieben können, die seine Gebote halten und so weiter. Und jetzt spannend ist, der Hesekiel beschreibt vorher, wie das konkret könnte aussehen. Also eben nicht so konkret, aber er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, auf was ich raus möchte. Die Beschneidung vom Herz ist die Taufe. Jetzt für die, die das auch ein bisschen zu weit hergeholt finden. Der Paulus sagt es in Kolosser 2. In ihm, er meint Jesus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Und dann beschreibt er, was das ist. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wir haben eine Verheißung und eine physische Form von dieser Verheißung, das ist Beschneidung. Und jetzt haben wir eine Erfüllung von Verheißung, die Rettung durch Jesus, oder das Sterben mit Jesus, das Auferstehen mit Jesus, das Evangelium und eine physische Form von dieser Rettung. Und das ist die Taufe. Soweit mal die These. Oder, ich glaube, wenn wir jetzt mal so aus dem hergehen, ans Neue Testament, dann wäre mal die Grundannahme, die wir müssen haben, wahrscheinlich ist das irgendwie analog. Und wenn es nicht analog ist, dann müsste jetzt das Neue Testament das verändern. Und jetzt wollen wir darum mal so anschauen, ob das stimmt, was wir hier so ein bisschen erarbeitet haben. Und schauen mal ein paar neutestamentliche Texte an über Taufe, ob das Sinn macht, was wir hier herausgefunden haben. Das erste ist der ganz bekannte Text, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt ist es so gar nicht so einfach zu verstehen, wie ist das jetzt das genau, oder der Paulus beschreibt hier die ganze, den Prozess von Rettung eigentlich. Sterben mit Jesus, auferstehen mit Jesus und verbindet das mit der Taufe. Wenn wir jetzt die These annehmen und sagen, okay, die Taufe ist die physische Form von Rettung, dann würde das heissen, wir sind in Jesus getauft, das heisst, es ist die physische Rettung und dann beschreibt der Paulus, was das eigentlich ist. Und das macht in dem Sinn total Sinn. Also hier widerspricht der Paulus dem nicht. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, jetzt schauen wir eine schwierigere Stelle an, vielleicht auch wieder von Paulus, Galater 3. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ja, ich verstehe das. Der Paulus sagt hier in zwei Sätzen zu der gleichen Person eigentlich etwas ganz Ähnliches. Er sagt, ihr alle, ihr seid Kind von, Kind in Jesus Christus. Und dann sagt er, oh, ihr alle, ihr habt Christus angelegt. Und ich glaube, das ist eigentlich fast synonym. Oder wer Christus angelegt hat, der ist ein Kind in Jesus. Und wer ein Kind in Jesus ist, als Kind Gottes in Jesus ist, der hat Christus angelegt. Und jetzt gibt es aber zwei verschiedene Begründungen eigentlich für das. Er sagt, durch den Glauben passiert es. Durch den Glauben passiert es. Und dann macht er Beschreibung, mit wem das alles passiert, nämlich mit euch, die getauft sind. Auch hier wieder, wenn wir die Taufe verstehen, als die physische Form von Rettung, macht das total Sinn. Dann sagt der Paulus hier nicht nur, ihr seid getauft, sondern ihr seid eben gerettet. Oder das ist die physische Form von Rettung. Das ist die ganze Rettung in physischer, sichtbarer Form. Und das passiert aber durch den Glauben. Und jetzt kommen wir zum Glauben. Oder? Weil, was ich oft höre, wenn ich mit Leuten über Taufe rede, ist aber, die Taufe kann nicht so wichtig sein, weil bei uns ist das Wichtige der Glaube. Und das stimmt total. Und zwar sagt Jesus in Markus 16,16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist eine extrem krasse Aussage, weil wir uns eigentlich nicht so gewöhnt sind, dass Jesus so Sachen sagt. Was meint Jesus mit dem? Ich habe schon gehört, dass man sagt, okay, was Jesus hier sagt, ist eben genau, dass die Taufe nicht irgendwie eine Rettung ist oder rettet oder so, sondern er sagt hier, es geht eigentlich um den Glauben. Weil gerettet ist, wer glaubt und getauft wird, aber verdammt nur die, die glauben. Ich denke, das macht wenig Sinn, weil dann könnte Jesus das mit der Taufe auch gerade weglassen. Dann würde er ja eigentlich mit beiden Sätzen das Gleiche sagen und das wäre wie total überflüssig. Ich glaube, um den Vers zu verstehen, müssen wir uns überlegen, was unterscheidet jetzt das, dass Jesus zuerst sagt, Glauben und Taufe und nachher nur Glauben. Also was ist der Unterschied. So ein bisschen. Und ich glaube, wenn wir es aus dieser Perspektive anschauen, dann macht es plötzlich Sinn. Die Leute, die Juden, oder Jesus redet zu Juden, die haben vor Beschneidung her im Kopf gehabt, es ist jeder, der ein Nachkommen von Abraham ist und beschnitten wird, ihr Beschneidung hat der Teil an der Verheißung. Weil Beschneidung ist der physische Teil vor Verheißung. Und jetzt denkt man, ja gut, das übertragen wir einfach auf die Taufe. Also jeder, der getauft wird, dem wird die Rettung, also der hat die Erfüllung von dieser Verheißung, der hat die Rettung. Und Jesus sagt, das stimmt nicht ganz. Sondern es sind nicht die Nachkommen von Abraham, sondern man muss auch glauben. Doch es reicht nicht, wenn du ein Nachkommen von Abraham bist und dann getauft wird, sondern es braucht auch den Glauben. Weil Taufe gilt allen denen, die glauben. Versteht ihr, was ich meine? Also er macht den Unterschied zwischen Taufe allein reicht nicht, sondern zum getauft werden, das heisst zum gerettet werden, muss man glauben. So, okay, jetzt probieren wir das Ganze, oder das ist jetzt so ein bisschen die biblische Ansicht gewesen, jetzt probieren wir das Ganze so ein bisschen in eine Form zu bringen, wie wir es einfacher können verstehen. Hier ist wieder übertragen von Beschneidung auf Taufe. Taufe ist die physische Form vom neuen Bund und der Rettung, die Gott den Gläubigen gibt. Und in diesem Satz steht aus meiner Sicht eigentlich schon fast alles, zum fast alle Stellen über Taufe gut können verstehen. Taufe ist die physische Form vom neuen Bund und der Rettung, also der Erfüllung von Verheißung, der Rettung, die Gott den Gläubigen gibt. Und auch hier, wenn wir jetzt wieder die gleichen Konsequenzen ziehen, dann können wir sagen, erstens, Taufe ist nicht etwas, was wir Menschen machen. Taufe ist etwas, was Gott für uns macht. Weil die Rettung etwas ist, was Gott für uns macht. Oder wenn Taufe die physische Form von Rettung ist, dann ist Taufe etwas, was Gott macht, weil wir uns nicht selber retten. Das ist auch der Grund, wieso man sich nicht selber tauft. Oder es hat etwas wie Taufe schon vor Jesus gegeben, die sogenannte Proselytentaufe. Das ist, wenn jemand vom Heid oder weiss auch nicht, ein Ungläubiger zum Judentum übertreten will, dann hat er sich taufen können. Das ist so eine Art Waschung gewesen, also hat sich selber gewaschen. Das hat er selber gemacht. Und jetzt wird Taufe von Jesus, ist das erste Mal, oder von Johannes, ist das erste Mal nicht so. Jetzt wird man getauft, weil es nicht etwas ist, was man selber machen kann. Weil die Rettung nicht etwas ist, was man selber machen kann, sondern etwas, was Gott macht. Das heisst, Taufe ist ganz und gar nicht irgendwie Werkgerechtigkeit, sondern es ist etwas, was Gott uns schenkt. Sie ist auch nicht das, was die Rettung verursacht. Du bist nicht getauft und nachher verursacht das deine Rettung. Sondern sie ist eben die physische Form von Rettung, die Gott schenkt. Genau wie schon bei der Beschneidung. Und drittens, sie gilt jetzt aber nicht den Nachkommen von Abraham, der physischen, also der lieblichen Nachkommen, sondern denen, die seine Nachkommen sind im Glauben. Also denen, die glauben. Denen gilt die Taufe. Und ich finde das total faszinierend, weil es löst für mich so ein grosses Problem. Nämlich das Problem von dieser totalen Vergeistlichung und Verinnerlichung von allem. Jetzt gibt Jesus uns mit der Taufe etwas Sichtbares, Spürbares, Erlebbares. Unsere Rettung ist nicht etwas Abstraktes, das irgendwo umschwirrt, das wir uns verinnerlichen müssen. Und sobald ich genug überzeugt bin von meiner eigenen Rettung, in meinem Glauben, irgendwo in mir drin, kann ich mir sicher sein. Sondern es wird etwas Sichtbares. Es ist ein riesiges Geschenk an uns, weil Gott etwas Abstraktes, Unsichtbares nimmt und in eine sichtbare Form hineinbringt. Und ich finde das absolut genial. Und jetzt wollen wir uns noch ein paar Konsequenzen anschauen von dem. Das mag jetzt auch wieder ein paar von euch ein bisschen provozieren. Und immer, wenn ihr nicht einverstanden seid mit etwas, merkt ihr nichts und nachher kommt ihr auf mich zu und dann können wir sehr gerne darüber diskutieren. Was sind die Konsequenzen von dem? Erstens, die Taufe ist kein Gehorsamsschritt. Das ist etwas, was ich immer mal wieder höre. Taufe, ja, das ist ein Gehorsamsschritt, den du irgendwann machst, nachdem du Christ geworden bist. Ja, das macht aus verschiedenen Gründen begrenzt Sinn. Erstens mal, wenn Taufe die physische Form von etwas ist, was Gott macht, dann kann es nicht ein Gehorsamsschritt von mir sein. Weil es ist ja Gott der, der es macht. Oder wenn es etwas ist, was Gott für mich tut, dann kann es nicht gleichzeitig etwas sein, was quasi ich als Gehorsamsschritt mache für Gott. Sondern Gott handelt, nicht ich. Dann kann es eigentlich kein Gehorsamsschritt sein. Und dann das Zweite ist, jetzt ist die physische Form nicht vom Christsein, sondern vom Christwerden, oder? Von Rettung. Also kann es nicht etwas sein, was ich mache, nachdem ich gerettet bin, oder? Sondern es ist eigentlich das Gerettetwerden, oder? Es ist die Erfüllung von Verheißung. Und das ist doof. Darum kann es eigentlich kein Gehorsamsschritt sein. Das Zweite, Taufe passiert einmalig. Also das macht Sinn, wenn wir Taufe verstehen als die physische Form von Rettung. Warum? Ja, Gott rettet auch nur einmal. Jesus hat nicht zweimal müssen am Kreuz sterben und zweimal auferstehen. Einmal hat gelangt. die einmalige Rettung von Gott reicht auch für uns. Und wenn die Taufe die physische Form von Rettung ist, die einmalig passiert, dann passiert auch die Taufe einmalig. Das Dritte, Taufe passiert bei Bekehrung. Und jetzt der Grund, wieso das so Sinn macht, ist, weil ja die Taufe die physische Form ist von Rettung. Also wenn ich mich bekehre und gerettet werde, dann muss die Taufe dementsprechend dann passieren. Jetzt, wenn ich sage muss, dann ist das natürlich so ein bisschen speziell. Oder wir machen sehr schnell, fixieren wir uns auf das Zeitliche. Ich muss jetzt, oder da gibt es einige, die sagen, ja, Säuglingstaufe, so früh wie möglich Taufe und dann irgendwann später und Bekehrung. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, nein, Bekehrung und dann irgendwann später Taufe. Ich glaube, ideal wäre, das ist jetzt meine persönliche Meinung, Taufe bei Bekehrung. Das heisst nicht, dass Taufe nicht gültig wäre, nachher oder vorher aus meiner Sicht, aber das ist grundsätzlich der Gedanke, oder? Taufe bei Bekehrung, weil dann, oder, und es hat auch praktische Gründe, dann kann ich mich an meine Taufe erinnern, als der Moment, wo ich gerettet worden bin. Jetzt, ich persönlich, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, das heisst, ich bin auch nicht getauft worden als Baby und als Kind oder so. Und ich bin dann mit 16 erst so ein zum Glauben gekommen und in eine Gemeinde und so. Und ich habe mich wirklich bekehrt und ich habe schon voll mitgeschafft in der Gemeinde. Ich bin auf der Straße, ich habe ganz viel probiert, den Glauben zu leben. Aber niemand hat mir gesagt, deine Rettung heisst, du lässt dich taufen. Ich habe so ein klassisches Übergabegebet gemacht, oder? Aber keine Taufe. Sondern erst so 3-4 Jahre später habe ich mich taufen lassen. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, es ist halt schade. Weil es fällt mir jetzt schwieriger, um meine eigene Taufe anzuschauen, als die physische Form von Rettung, die Gott mir schenkt. Und das ist schade. Trotzdem glaube ich natürlich voll und ganz, dass meine Taufe gilt, oder? Also das ist gar keine Frage. Wenn ich jetzt an meine Taufe rein, dann probiere ich mir trotzdem zu sagen, okay, Gott in seiner grossartigen Barmherzigkeit und Gnade hat sich entschieden, sein wunderbares Heilswirken zu verbinden mit einer physischen Handlung. Und zwar dann, als ich getauft worden bin. Gewaltig. Nicht, weil Gott angewiesen wäre auf eine physische Handlung oder weil er irgendwie nötig hat oder weil ohne die man nicht gerettet wäre oder so. Absurd aus meiner Sicht. Aber Gott ist hier eine grossartige Gnade, macht etwas, was wir nicht sehen, sichtbar. Für uns als Geschenk. Und mit dieser Sicht probiere ich jetzt zurückzuschauen auf meine Taufe und denke mir, ja, noch einfacher für mich, noch schöner wäre es gewesen in diesem Moment. Aber trotzdem, in meiner Taufe hat Gott mich gerettet. Nicht, weil die Taufe die Rettung verursacht hat, sondern weil Gott sich entschieden hat, sie zu nutzen, für meine Rettung, damit ich mich jetzt erinnern kann. Ich habe gespürt, wie ich ins Wasser runter bin. Ich habe gespürt, wie ich aus dem Wasser wieder auftaucht bin. Und ich weiss genau, wenn das so ist, dann hat Gott mich gerettet. Das ist, was Jesus verspricht. Wer glaubt und tauft wird, der ist gerettet. Dem kann ich mich jetzt immer festhalten. Es ist wie die Münze, die ich am Anfang gesagt habe, wenn du die hast, dann bist du sicher, dann musst du nicht in dich suchen, habe ich irgendein Gefühl oder irgendwas. Sondern ich weiss, es ist etwas Sichtbares, es ist da. So, jetzt viel Theorie gewesen, jetzt ganz, ganz praktisch. Was heisst das für uns? Und in 4 Wochen haben wir Taufe. Was machen wir jetzt? Und für das habe ich so ein Flowchart gemacht. Ich finde das super lustig. mit dem sollte nachher am Schluss jeder wissen, was jetzt ungefähr zu tun ist. So. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, verstehst du dich als Christ? Verstehst du dich als jemand, der zugehörig ist zum Volk Gottes, der die Erfüllung von dieser Verheißung erlebt hat? Jetzt immer die roten Pfeile heissen Nein, die grünen heissen Ja. Wir fangen jetzt mal mit Nein, ja. Verstehst du dich nicht als Christ? Okay. Dann ist die nächste Frage. Möchtest du Christ werden? Und jetzt, ich kann auch sagen, das ist das Beste, was ihr entscheiden könnt. Aber das müsst ihr für euch wissen. Wenn nicht, dann braucht es auch keine Taufe. Oder das ist wie einfach, dann ist es erledigt. Aber wenn ja, dann gehen wir weiter. Und dann ist die nächste Frage, ja, bist du schon getauft worden mal? Oder, weil das gibt's ja auch, dass man eben zum Beispiel als Säugling getauft wird und nachher lang nichts mit dem Glauben zu tun. Und jetzt bist du plötzlich hier bei uns im Kino im Gottesdienst und denkst, oh Mann, eigentlich, habe ich da Interesse dran. Aber jetzt bist du schon getauft und willst trotzdem Christ werden. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Ja, taufen wir jetzt nochmal, aber es würde irgendwie dem widersprechen, dass man dort taufe einmalig ist, oder? Und was ich dann würde empfehlen, oder, der Grünpfeilung, das ist so eine sogenannte Tauferinnerung oder Taufbestätigung. Jesus sagt, wer glaubt und tauft wird, der ist gerettet. Und das alles, was jetzt eigentlich braucht, ist, dass du den Glauben hinzufügst zu deiner Taufe, die du schon empfangen hast. Also es ist wie so eine, ich nehme die Taufe, die ich habe, für mich in Anspruch. Das ist das, was ich empfehlen würde. Aber wenn das euch betrifft, dann könnt ihr auch sehr gerne mit Benny oder wir reden und dann schauen wir, wie wir das am besten praktisch umsetzen wollen. Und jetzt, das ist das wäre der beste Weg. Oder du sagst, du verstehst noch nicht als Christ, aber du möchtest es werden. Du bist noch nicht getauft worden. Dann Halleluja, oder? In 4 Wochen hast du dich taufen und genau mit dem wird Gott dich schlussendlich retten. Nicht, weil er muss, weil er angewiesen ist auf die Taufe, sondern weil er dir das schenkt, dass du das physisch sichtbar kannst erleben. Und jetzt, das betrifft wahrscheinlich eher den grossen Teil von euch, die hier sind. Ich verstehe mich schon als Christ, oder? Mir betrifft es so. Und dann ist wieder die Frage, ja, bist du schon getauft worden? Wenn nein, dann ist die Antwort eigentlich auch klar. Dann kannst du dich beim Benni anmelden für eine Taufinfo-Abend und dich taufen in 4 Wochen. Oder es ist nicht so, dass Taufe nicht funktioniert, wenn es länger geht. Aber je näher an Rettung das sie ist, desto einfacher ist es zum Verstehen, dass das die physische Form ist von dem, was Gott dir schenkt. Und das ist grossartig, darum, genau, dann ist der Fall eigentlich auch klar, super, freue mich drauf. Jetzt, wenn du schon getauft bist und dich als Christ verstehst, dann ist grundsätzlich mal Juhui, oder? Halleluja, du bist Teil vom Liebchristi, du bist getauft, du kannst dich erinnern an deine Taufe, du bist gerettet und so weiter. Und jetzt gibt es vielleicht Leute von euch, die sagen, nein, nicht so Halleluja, irgendwie meine Taufe verknüpfe ich null mit dem und irgendwie, eben vielleicht auch, ich bin als Säugling getauft worden und es hat gar keinen Bezug irgendwie zu meinem Leben und so. Wenn das der Fall ist, dann kommst du am besten auf den Benni oder mir zu und dann können wir eigentlich das Gleiche machen, wie jemand, der neu möchte Christ werden, aber schon getauft ist. Nämlich, du kannst deine Taufe, die du hast, sei es wenn auch immer, neue Ansprüche nehmen für dich und das quasi in einer Art Ritual verknüpfen mit deiner Rettung. So, das wäre dort meine Empfehlung. Das ist keine Vorschrift, der Flowchart hier. Das ist, so wie ich finde, basierend auf dem, was wir jetzt angeschaut haben, ist der beste Umgang damit. Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr auf uns zukommt. Wenn ihr jetzt da irgendetwas von diesen blauen Sachen wollt in Anspruch nehmen, dann könnt ihr das sehr gerne machen in 4 Wochen. Ja, mir persönlich hat das der Glaube wirklich eine neue Teufel gegeben und verändert, dass Gott so etwas Unsichtbares für mich sichtbar macht als Geschenk. Es hat nichts damit zu tun. Es gibt nicht die ganzen Fragen. Ja, Kindertaufe, ja, nein. Rettet jetzt Taufe? Ist jemand gerettet, der nicht taufe? All die Fragen, die interessieren im Moment mich nicht mega. Ihr könnt, wenn ihr nach die Fragen wollt, stellen und meine Antwort hören. Also, es interessiert mich schon. Das ist auch nicht so relevant. Wenn ihr das wollt hören, dann könnt ihr sehr gerne nachher mit mir diskutieren. Das mache ich sehr gerne. Aber grundsätzlich einfach mal, ihr Taufe macht uns Gott ein unglaubliches Geschenk. Ja, und das Beste, was wir machen können, ist das Geschenk halt nicht ausschlagen, sondern in Anspruch nehmen. Lass uns Gott danken für das. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns zu retten. Und wir danken dir, dass du das nicht etwas Abstraktes, Unverständliches, Innerliches, rein Innerliches lass sein, sondern dass du dem eine physische Form gibst, die wir sehen, die wir spüren, die wir uns daran erinnern können. Und daran festhalten, nicht weil du es nötig hast, sondern weil du es schenkst. Danke dir, dass du mit uns bist. Ja, wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns redest, auch während der nächsten Lieder, und uns aufzeigst, was dran ist und wie wir ja, das Geschenk in Anspruch nehmen können. Amen.